Ja, hallo, ich bin Jackie von der Informationsstelle Militarisierung.
Du warst in Italien. Ja, da kannst du ja ganz kurz sagen, worum es geht.
Genau, und zwar gibt es in Italien sehr viele Menschen, die versuchen, über die Grenze nach Frankreich zu kommen. Und die Grenze ist jetzt seit einigen Jahren, also intensiv eigentlich seit 2015, geschlossen. Das heißt, es gibt systematische Grenzüberwachung, vor allem auf französischer Seite, vor allem in der Region von Ventimiglia. Das ist am Mittelmeer gelegen. Das ist die letzte Stadt vor der französisch-italienischen Grenze. Danach kommt Menton. Und da sind einerseits systematische Kontrollen in den Zügen, also die Züge, die aus Ventimiglia rausfahren, werden überprüft. Die Straßen werden überprüft. Es gibt Operation Sentinel mit Militär in den Wäldern und in den Flussbetten. Und es gibt eine ähnliche Situation dann nochmal weiter verlagert in den Alpen, weil nachdem die Grenze praktisch zu war, haben die Menschen angefangen, immer weiter die Berge hochzugehen, bis in die Alpen. Und da ist jetzt praktisch der heiße Punkt bei Oulx, Clavière. Und die Menschen da gehen dann praktisch Richtung Briançon und da entwickelt sich die Situation langsam zu einer Art zweiten Ventimiglia.
Und du warst in beiden Orten, in Ventimiglia und auch in den Alpen und kannst uns da ein bisschen erzählen. Und jetzt gibt es noch ein bisschen Musik, System Failure mit Get Your Hands Off of Them. Das war nicht System Failure mit Get Your Hands Off of Them. Ihr habt es euch beinahe schon gedacht, nehme ich an. Das war Arco Iris von, jetzt ist es mir auch noch weggehüpft, von Jorge Fertiu und Philo Machado. Und genau, das ist auch ein schönes Lied und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Genau, ihr hört die antimilitaristische Radiosendung auf der Wüstenwelle, Radio Antimilitarista. Heute ist Jackie von der IMI da und berichtet von der französisch-italienischen Grenze. Du warst in Ventimiglia. Wie ist da die Situation?
Die Situation ist, dass die Solidarität, die innerhalb der letzten 3 Jahre dort aufgebaut wurde, eigentlich immer wieder systematisch zerschlagen wurde. Das heißt, wenn Häuser besetzt wurden, wurden sie geräumt. Wenn Häuser gemietet wurden, um dort Infopoints zu machen, dann wurde meistens eine Untersuchung eingeleitet, ob auch alles stimmt. Und dann hat man immer Mängel gefunden. Einmal war es war der falsche Mietvertrag. Jetzt wurde eine bestimmte Gebäudeversicherung nicht abgeschlossen. Und dann wurde es auch wieder geschlossen. Und das ist so systematisch recht schwierig, da fix etwas auf die Beine zu stellen. Tatsächlich gab es die letzten 1,5 Jahre da auch ein Infopoint, der eben auch wieder geschlossen wurde. Gerade bleibt noch die Bar Hobbit, die ist am Bahnhof. Das ist eine Bar von einer Frau, die eben sagt, dass alle da aufs Klo gehen dürfen und vor allem da auch Unterstützung leistet für Migranten, indem vor allem Frauen und Kinder dort Hygieneartikel, Spielsachen, Kleidung und so weiter und so fort finden können. Man kann das Handy laden, man kann günstig essen. Ja, sie versucht da praktisch menschlich zu bleiben und wird jetzt aber von der Stadt gemieden und muss wahrscheinlich in 1, 2 Monaten auch die Bar zumachen. Das ist so der letzte fixe Anker praktisch in der Stadt, den es gibt. Ansonsten wird jeden Abend beim Friedhof, das ist, wo es erlaubt wurde, wird Essen ausgeteilt. Und früher war es so, dass man mehr oder weniger in der ganzen Stadt Punkte hatte, wo es Essen, Verteilungspunkte gab, weil die Leute auf der Durchreise ja natürlich auch nicht über eine Küche verfügen, nicht über Geld verfügen und es keine staatliche Unterstützung für sie gibt. Deshalb wird es freiwillig organisiert. Und dann gab es lange ein Verbot der Essensausgabe an Migranten aus hygienischen Gründen. Und damit es nicht allzu rassistisch konnotiert ist, hat man auch noch gesagt, naja, Wohnungslose dürfen dann auch nicht einfach so Essen geschenkt kriegen. Das muss überprüft werden, nicht, dass sie krank werden. Und immerhin ist das jetzt wieder etwas zurückgefahren worden. Immerhin wird erlaubt, dass Essen rausgegeben wird. Allerdings wirklich etwas außerhalb von Ventimiglia. Neben der Feuerwehr, die nicht erlaubt, dass das Wasser benutzt wird, da für die Essensausgabe und direkt am Friedhof angrenzend, was schon recht makaber ist, immer unter Aufsicht von Carabinieri, also von ja, Sicherheitskräften, staatlichen Sicherheitskräften. Und ja, die Zahl der Menschen, die da durchreisen, die ändert sich. Also es sind jetzt etwa so 60, 80, kann auch mal ansteigen zu 150 oder etwas runterfallen, die da praktisch auch bei der Essensausgabe sind und die, also von denen man weiß, dass sie sich in der Zone aufhalten. Und es ist weiterhin gefährlich für sie. Also viele Menschen eben wegen diesen systematischen Grenzüberwachungen, von denen ich davor berichtet habe, versuchen ungesehen über die Grenze zu kommen. Und das heißt, dass sie nachts über die Gleise laufen, dass sie auf die Autobahn hochgehen. Und das sind sehr gefährliche Orte, wo es immer wieder zu tödlichen Unfällen kommt. Und ja, also die Polizei drängt sie praktisch dazu, Wege zu finden, die immer gefährlicher werden. Das ist ja diese klassische Entwicklung, die wir auch auf dem Mittelmeer beobachten oder allgemein in der Migration. Mehr Überwachung heißt riskanterer Weg, heißt mehr Tote tatsächlich. Und wenn Menschen festgenommen werden auf der französischen Seite bei Menton, dann wurde berichtet, dass sie da an einer Grenzstation, wo auch Polizei ist, in Container gesteckt werden. Es wird berichtet, dass nicht darauf geachtet wird, dass Frauen getrennt von Männern untergebracht werden. Also sie haben da keinen safen Frauenraum praktisch für sich. Und es wird davon berichtet, dass nicht auf Forderungen eingegangen wird, wie dass sie aufs Klo gehen möchten, dass sie was zu essen möchten, dass sie Bedürfnisse haben. Und wenn sich zu viel beschwert wird, wird auch davon berichtet, dass die Polizei sogar Tränengas in die Container reinsprüht, was ja eine große Gewalt darstellt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da auf, also auch Kinder drin sein können. Es gibt auch viele Minderjährige, die sich auf der Route befinden, die nochmal bestimmte besondere Rechte haben, die aber immer wieder verletzt werden. Und das ist die Situation mehr oder weniger gerade in Ventimiglia. Und wie gesagt, es gibt Operation Sentinelle, also es gibt auch Soldaten, die da im Einsatz sind, die durch die Wälder streifen. Und es gibt sehr brutal die CRS, also das ist praktisch die Polizeieinheit in Frankreich, die auch für Demonstrationen, also die so ein bisschen der BFE-Einheit hier ähnelt. Die ist in Menton direkt an der ersten, an dem ersten Halt von dem Zug aus Ventimiglia kommt, immer da. Und da gibt es auch sehr brutale Videoaufnahmen und Berichte von ihnen, weil in diesem kleinen Zug, das ist so ein bisschen wie die Ammertalbahn hier, also wirklich ganz kleiner Zug, ganz langsam. Und die Zugfahrt dauert etwa eine Viertelstunde und kostet nur 3 Euro. Aber es wird unmöglich gemacht für die Menschen, das zu nutzen. Und wenn sie sich da im Klo verstecken, was einige schon versucht haben, dann wurde einmal die Tür eingetreten. Das war ein Mann, Frau und ein kleines Kind, was da drin war. Und die haben mit aller Gewalt die Tür eingetreten und sie rausgezogen. Und sie haben auch einmal so viel Tränengas ins Klo reingesprüht, dass die Leute dann irgendwie raus mussten. Und da sind sehr krasse Bilder auch von zu sehen. Und es ist ein bisschen systematisch dafür, wie da mit Vehemenz versucht wird, die Grenzen zu schließen, etwas, was sie natürlich nicht machen können. Und ähnlich ist es in den Alpen. Da steigert sich nochmal die Gefährlichkeit vom Weg, einfach dadurch, dass es dort Berge und Schnee gibt und dass die Menschen nicht also meistens nicht ausreichend ausgerüstet sind. Also man sieht Leute auch mit einfachen Stoffschuhen, die dann praktisch über die Alpen laufen möchten. Und da gibt es auch Solidarität. Da gibt es jetzt wieder ein besetztes Haus, eine alte Straßenmeisterei in Ulks. Und also es ist ein sehr großes Haus, da können etwa 30, 40 Leute schlafen. Es gibt eine riesen Küche, wo ständig Leben ist, wo ständig gekocht wird. Es gibt einen Free Shop, wo es Schuhe gibt. Falls jemand Schuhe hat ab Größe 43, die alpentauglich sind, werden die sehr stark gesucht. Also kann man da gerne vorbeibringen oder hinschicken. Und es gibt dann auch eine Art Bibliothek, wo es Infomaterialien gibt, Bücher, Rückzugsraum. Es ist wirklich ein sehr spannender Ort und der steht aber jetzt auch unter Räumung. Also die haben schon den Räumungsbescheid gekriegt und warten jetzt praktisch darauf und hoffen, dass es sich noch einige Monate rauszögert. Ich denke, es ist ein sehr wichtiger Ort, weil dort Migranten, Migrantinnen kurz die Chance haben, ein bisschen durchzuatmen, einen Tee zu trinken, einfach mal in Ruhe zu schlafen, ohne Angst zu haben. Und das ist wirklich recht wichtig für eben diese schwierige Überquerung. Und es sind auch schon mehrere Menschen dabei eben gestorben. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr sind 3 Menschen zum Beispiel auch in Col de Chelles gestorben. Und da gab es auch letztes Jahr im Sommer dann so ein Erinnerungstreffen, wo viele Menschen, die dort in solidarischen Netzen aktiv sind, zusammengekommen sind, um da das nochmal zu erinnern. Und ja, ich denke, die Militarisierung der Grenzen führt da eben dazu, dass die Menschen immer mehr versuchen, in die Alpen zu kommen, in die Berge zu kommen. Das ist generell eh gefährlich, vor allem im Winter, aber noch viel gefährlicher, wenn man wenig über die Alpen weiß. Also ich könnte das auch nicht alleine machen, ich würde es mir nicht trauen. Und wenn man nicht die richtige Ausstattung dafür hat. Und auf italienischer Seite werden die Menschen in Ulx oder so zum Beispiel nicht gestoppt. Alle Freiwilligen, die da sind, die werden kontrolliert, Personalienkontrolle, also die haben genau auf dem Schirm, wer in dieses Haus geht und wer nicht. Auf französischer Seite sieht es dann so aus, wenn die Leute festgenommen werden, dass sie dann wieder zurück über die Grenze geschoben werden und dadurch Zeit verlieren und das Ganze nochmal von vorne wagen müssen und riskieren müssen.
Wie lange ist die Straßenbahnmeisterei da in Ulx schon besetzt jetzt?
Das geht jetzt schon seit einigen Monaten, also ich glaube seit Februar etwa. Februar, März, ja.
Und also wenn Leute da jetzt tatsächlich Schuhe hinschicken wollen, hast du da irgendwie einen Kontakt oder so? Oder?
Mhm. Entschuldigt, es geht seit Dezember. seit Dezember und es gibt chez Ulx, vielleicht kann man das ja auch danach auf der Homepage ja. irgendwie mit hinschreiben. Ja, ja, da gibt es einen Link, die haben eine Facebook-Page tatsächlich. Und man kann da auch gerne vorbeifahren. Also es ist in Ulx, an der staatlichen Straße 224 Richtung Clavière. Und tatsächlich haben die in 2 Wochen etwa, werden einige von den Leuten, die da aktiv sind, weg müssen. Einige brauchen auch eine Pause, weil es schon auch sehr belebt ist, das Haus, und immer viel passiert. Und da ist auch ein Aufruf an alle, die Zeit haben, Ende April, Anfang Mai, die sich vorstellen können, auch nur für ein paar Tage hinzufahren, vielleicht die Chance zu nutzen und dort aktiv zu unterstützen. Also es ist ein offenes Haus, wo man jederzeit auch hin kann. Und tatsächlich braucht man auch nicht lange, um eine Aufgabe zu finden. Es gibt so viel zu tun, vom Tee machen zu irgendetwas bauen, zu Gespräche haben, kochen, putzen, aufräumen, alles. Also ihr werdet euch garantiert nicht langweilen und nicht lange uneingebunden sein.
Wie ist denn die Grenzsituation in den Alpen? Also so ein bisschen hast du ja schon gesagt, aber wie kommen da die Leute über die Grenze?
Das ist tatsächlich, also viele fahren praktisch bis an die Grenze, das wäre dann Ulx-Clavière. Es gibt dann auch noch einen Bus von Ulx nach Clavière und da wird dann eben, dann kann man nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weitermachen, weil auch da auf der französischen Seite, auch mit Flixbus oder so, mit den Bussen, da die Grenzkontrollen sind extrem systematisch. Und die werden zurückgebracht. Also auch als ich über die Grenze gefahren bin, war leider auch eine Person, im Bus hat sich dann rausgestellt, also die dann rausgebracht wurde und konnte noch mit der Person reden. Und sie hat dann gesagt, ja, ich werde jetzt zurückgebracht. Und also die müssen dann tatsächlich laufen durch die Alpen.
Wie viele Leute sind das, die dann eben nicht in Ventimiglia, sondern nördlicher versuchen, die Grenze zu überqueren?
Ich glaube, von den Zahlen her ist es recht ähnlich. Also, dass es täglich schon so an die 60, 80 grobe Schätzungen sind. Was eine sichere Zahl ist, ist, dass die französische Seite im letzten Jahr mehr als 10.500 Leute wieder zurück nach Italien gebracht hat. Was dann vielleicht ein Bild gibt.
Hm. Du hast italienische antimilitaristische Musik mitgebracht. vielleicht magst du sagen, was wir jetzt anhören.
Uiuiui. Ja, da habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht tatsächlich. Dann nehmen wir doch einfach, komm, wir nehmen die Nummer 18, Sankara. Ist das antimilitaristisch? Ich meine, Sankara war auch im Militär, ne? Aber war schon interessante Person. Oder komm, wir nehmen die 5. Skanking Cats, Terra di Esercitazioni. Das ist eine CD mit sardischer, antimilitaristischer Musik. Und da gibt es ja auch viele Kämpfe gegen die Militärübungen, die da stattfinden. Dafür ist Sardinien, wird Sardinien ja viel genutzt. Und das heißt das Land der Übungen, also Terra di Esercitazioni. Ich glaube, da geht es um Sardinien und die Militärübungen. Probieren wir das, Nummer 5.
Terra di Esercitazioni von Skanking Cats, Chaos. Ich kann es nicht richtig lesen, aber wahrscheinlich Skanking Chaos. Genau, habt ihr gehört und ihr seid immer noch auf der Wüstenwelle. 96,6 MHz, euer freies Radio für Tübingen, Reutlingen und der ganzen Umgebung. Ihr hört Radio Antimilitarista, die antimilitaristische Radiosendung. Und Jackie ist da und hat schon ein bisschen berichtet von der aktuellen Situation an der französisch-italienischen Grenze. Genau, du hast jetzt gerade während des Liedes gesagt, dass du davon ausgehst, dass in den kommenden Jahren die Grenzüberwachung sich nochmal total verstärken wird.
Ja, also aktuell wird gerade in der EU durchgewunken, dass die Haushaltsausgaben für die Grenzüberwachung von 2021 bis 2027, also für eine Spanne von 6 Jahren, bei 33 Milliarden Euro liegen wird. Also dass 33 Milliarden Euro dafür genehmigt sind. Die EU ist gerade dabei, das zu tun. Und im Vergleich von 2010, 2016, auch 6 Jahre Spanne, lag es bei 12,4 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben jetzt mehr als eine Doppelung der Ausgaben. Ich denke, viel in dem Bereich wird auch sich abspielen in der Biometrisierung. Viel wird sich abspielen wahrscheinlich auch in dem verstärkten Einsatz von KI in der Grenzüberwachung. Und es bleibt abzuwarten, wie sich das niederschlägt und was da alles auf uns zukommt. Ich denke, es ist natürlich krass, dass immer mit dem Argument gekommen wird, dass man sich das alles nicht leisten könne und dann doch einfach eine Doppelung von den Ausgaben, also allgemein, das sehen wir auch bei den Rüstungsausgaben, jetzt nicht nur, was die Militarisierung der Grenzüberwachung angeht, sondern allgemein Aufrüstung, das 2% NATO-Ziel und so weiter und so fort, wie das ja auch gerade in europäischen Staaten vorangetrieben wird, auch in der Bundesrepublik. Ich sehe da viel Potenzial, das natürlich zu kritisieren und auf den Demos zu sagen, das Geld ist ja da, lasst uns was anderes ausgeben. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was skandalisiert werden muss. Und ja, ich habe starke Angst, dass natürlich mehr Technologie, mehr Überwachung, mehr mechanische oder menschliche Augen auf die Grenzen natürlich das verstärken, was wir eben besprochen haben, und zwar, dass mehr Überwachung dazu führt, dass die Migrationswege nicht abbrechen, das werden sie nie schaffen, aber dass sie gefährlicher werden.
Ja, apropos nicht leisten können, du meintest ja auch, dass es schon immer wieder auch Dörfer oder Bürgermeister von Dörfern gibt, die sagen, jetzt kommen da Menschen und wir möchten uns um die kümmern, oder die können hier irgendwie leben und das stört uns nicht. Willst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, ich hatte da an zwei Sachen gedacht. Einerseits an das Dorf in Kalabrien, Riace. Das ist sehr bekannt geworden, weil dort eben seit den 90ern eigentlich der Ansatz war, dass man sich über Menschen, die nach Riace gezogen sind, die da waren, gefreut hat, weil das Dorf eben kurz davor war, sich etwas zu entvölkern. Also es hatte nur eine sehr geringe Bevölkerung, viele Häuser standen leer, bis dann in den 90er Jahren zwei Boote gelandet sind mit Menschen, mit kurdischen Menschen, die geflohen sind, und ihnen wurde dann gesagt, bleibt doch hier. Und daraus hat sich dann dieser Ansatz entwickelt, dass man eben ein offenes Dorf ist. Und es war ein bisschen so ein Leuchtturmprojekt für auch andere Kommunen in Italien oder auch allgemein ein Beispiel dafür, dass es einfach auch komplett anders geht. Also dass man nicht mit Auflagen, mit Residenzpflicht, mit diesen ganzen Regulierungen, die es eben schwer machen, anzukommen, spielen muss, sondern dass man durchaus einfach sagen kann, herzlich willkommen, und dass es dann den Menschen auch einfach gut tut, wenn andere dazukommen und die Gruppe an sich, die dort lebt, wächst. Also es war eben ein Projekt, was auch diesen ganzen Ängsten, die geschürt würden, etwas zuwiderlaufen. Und jetzt mit Salvini wurde das kaputt gemacht vorerst, indem der Bürgermeister von Riace beschuldigt wurde, dass er praktisch fälschlich Ausweisdokumente ausgestellt habe, also dass er da verschiedene Gesetze gebrochen habe, und dann wurde er unter Hausarrest, also sowas wie eine Gefängnishaft, aber zu Hause zunächst gestellt, und die Menschen, die da noch waren und praktisch gewartet haben, bis sie ihre Dokumente gekriegt haben, die in Riace gelebt haben, also Menschen, die auch mit die Asylanträge laufen haben, die wurden alle verteilt auf andere italienische Gemeinden, und damit wurde Riace zunächst erstmal gebrochen. Ich habe schon die Hoffnung, dass sich sowas in Italien nochmal entwickeln wird. Also gerade sehen wir ja auch, dass es relativ große Demonstrationen auch gegen Salvini gibt. Ich glaube, es wird sich jetzt nochmal im nächsten, weiß ich nicht, Jahr oder so nochmal entscheiden, ob man es schafft, dem Ganzen nochmal mehr Steine in den Weg zu legen, also dieser Durchsetzung von faschistoiden Politikansätzen in Italien, oder eben, ob die gestärkt werden. Ich glaube, das wird gerade ganz viel gegen angekämpft, und ich hoffe, dass das natürlich Früchte trägt. Ich meine, es gibt ja auch verschiedene Bürgermeister in Italien, die sich dagegen gewehrt haben, als Salvini gesagt hat, dass Menschen, die einen Asylantrag stellen, sich nicht einschreiben dürfen in der Stadt, nicht registriert sein dürfen. Damit haben sie auch kein Recht, zum Beispiel, dass ihre Kinder in die Schulen gehen. Und dann gab es auch eine ganze Reihe von Bürgermeistern aus Palermo, aus Neapel, aus Parma, aus Perugia, die gesagt haben, naja, wir machen da nicht mit, wir lassen sie einfach trotzdem registrieren. Dann hat Salvini da die Polizei hingeschickt, aber jetzt machen sie es trotzdem weiterhin. Also die Menschen werden trotzdem registriert. Also es gibt immer wieder auf verschiedenen Ebenen auch Widerstand gegen Salvinis Politik. Oder Salvini hat gesagt, er schafft den humanitären Schutz ab. Und jetzt gab es eine Gerichtsentscheidung, dass es eben doch nicht so einfach ist, das zu tun, und es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Was ich sagen möchte ist, es gibt auch ein paar Zeichen von Hoffnung in dem Ganzen, und ich glaube, Riace ist so wichtig für viele, also für die ganze antirassistische Bewegung in Italien, dass sich so ein weiteres Projekt hoffentlich bald wieder auf die Beine stellt, oder dass Riace sogar sich dem Ganzen wieder öffnet und wieder so schön wird, wie es davor war. Es gibt auch ähnlich jetzt wohl gerade in Frankreich, Bayonne, auch so einen Ort, wo ein Bürgermeister ein bisschen hervorsticht, der auch Solidarität zulässt. Also da gibt es auch ein Gebäude, wo Menschen schlafen können, mit Sachen versorgt werden. Eben solche Arten von Gebäude, die immer gern geschlossen werden, die er da bewusst unterstützt. Und es gibt aus der französischen Regierung immer wieder Kritik, er würde ein zweites Calais aufbauen. Und er wehrt sich dagegen und möchte weiter menschlich bleiben und möchte da nicht einknicken. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass es solche Beispiele gibt und dass wir auch mehr über solche Beispiele reden. Und ermutigen, dass andere sich auch trauen, solche Ansätze zu verwirklichen.
Apropos Hoffnung und positive Beispiele. Du hast vorhin schon ein bisschen über die solidarischen Strukturen, die es in Italien an den Grenzen oder an der Grenze gibt und eben trotz der Repression auch gibt, berichtet. Wie ist das denn auf französischer Seite?
Ja, tatsächlich, also bei der Essensausteilung zum Beispiel, also das ist eigentlich auch eine der schönen Sachen, weil in diesen Solidaritätsbezügen machen Grenzen keinen Sinn. Also die Menschen, die da aktiv sind, kommen aus unterschiedlichen Orten. Und Ventimiglia liegt ja praktisch auch im Tal der Roya, so heißt der Fluss dort. Und das gibt sowohl auf italienischer als auch auf französischer Seite und so ist auch ein bisschen da so Zusammenarbeit. Also es gibt da nicht nur italienische Aktivistinnen, sondern die Menschen aus der Umgebung, die sind da mit beteiligt. Also sowohl, wenn man jetzt mit der Grenze redet, also sowohl von der französischen Seite als auch von der italienischen Seite. Und es gibt da, genau, gibt es verschiedene, die Kollektive, auch Kochkollektive, die Frühstück machen oder die Essen machen und die dann, ja, mal eben nach Italien fahren. Also einfach einen Weg von 10 Minuten mit dem Auto oder so hinter sich legen und dann in Ventimiglia aktiv sind. Also es ist sowohl, es ist auch auf französischer Seite viel Solidarität da, so gesehen. Ja.